Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Reflexe, am Mikrofon ist Heini Vogler. Gestern ist im Alter von 91 Jahren der Schweizer Schriftsteller Gerhard Meyer gestorben. Deshalb ändern wir unser heutiges Programm. Gerhard Meyer, der stille Poet von Niederbipp, hat fast sein ganzes Leben lang in seinem Geburtshaus gelebt, wo er 1917 zur Welt gekommen ist. Gleichwohl ist er zu einem der ganz bedeutenden Autoren unseres Sprachraums geworden. Weshalb? Daran wollen wir nun erinnern. Gerhard Meyer wurde einmal angesprochen auf seine Gegenwart, worin sich seine eigene Lebenszeit abspielt. Der Schriftsteller meinte dazu:
Ich finde es eine grosse Zeit, eine unbegreifliche Zeit, nicht durchschaubar, eine Zeit, die aber durch unser ganzes Leben, durch unsere Jahrzehnte durchklingt oder durchreicht, wenn man will. Der Geruch aus dieser Zeit geht uns noch und wird uns nicht verloren, bis zuletzt.
Der Klang und der Geruch unserer Zeit wird uns nicht verlassen, bis zuletzt. In den Romanen von Gerhard Meyer sind unter anderem Klang und Geruch unserer Zeit aufgehoben. Ich stehe nun in Verbindung mit unserem ehemaligen DRS2-Kollegen Andreas Isenschmidt. Er arbeitet inzwischen als Literaturkritiker für die NZZ am Sonntag und lebt in Berlin. Andreas Isenschmidt, Sie haben Gerhard Meyer vor Jahren persönlich kennengelernt. Was für ein Bild dieses Künstlers hat sich Ihnen eingeprägt?
Also wir sprechen also mal über Gerhard Meyer als Menschen, und am Tag nach seinem Tod kommt mir Gerhard eigentlich gar nicht allein in den Sinn, sondern zusammen mit seiner Frau Dorli. Wer Gerhard gekannt hat, hat auch Dorli gekannt, die ihm sein Schriftstellerleben ermöglicht hat, indem sie arbeiten ging, die aber überhaupt nicht devot war, sondern ihm durchaus ins Wort fallen konnte und sagen konnte: Geri, hör jetzt auf mit deinem Chabis. Und die beiden waren ein großes, liebendes Paar. Gerhard hat immer als seinen größten Wunsch, als sein Traum von Glück ausgesprochen, mit Dorli wieder vereint zu sein. Und er hat sein letztes Buch, das er als Nachzügler vor einigen Jahren geschrieben hat, in den Wunsch, mit ihr zusammen zu leben, ausklingen lassen. Und wenn man vom Tod Gerhard Meyers hört, denkt man, ja, mag sein, dass die beiden jetzt wieder zusammen sind. Gerhard Meyer kommt mir also zuerst als Liebender in den Sinn, dann aber auch als Staunender. Er war ein Mensch, der unendlich über Kleinigkeiten des Alltags staunen konnte. Schließlich als warmherziger und freundschaftlicher Mensch, so ist er fast allen begegnet. Er hatte eine enorm kindliche Seite und er konnte aber auch lachen, nicht zuletzt über seinen doch ganz großen Erfolg am Ende. Den hat er enorm genossen.
Also er hatte durchaus auch Humor. Er war ein Provinzler, wie er selbst gesagt hat. Was heißt das?
Ja, das war natürlich eine polemische Wendung. Er hat es überhaupt nicht gemocht, dass man die Schweizer Literatur immer mit diesem Wort Diskurs in der Enge benannt hat. Und er hat es schon gar nicht gemocht, wenn Schweizer versucht haben, sozusagen großmächtiger aufzutreten, als die Schweiz es nun einmal ist. Er hat sich in seinem Niederbipp festgehalten, dass er in seinem Werk zu Amrain verklärt hat. Und das kann man provinziell nennen. In der Tat kann man fast alle Orte, realen Orte seines Schreibens in seinem Heimatort Niederbipp wieder auffinden. Aber gleichzeitig war das natürlich eine schwer ironische Wendung, denn das, was er aus Niederbipp Vulgo Amrain gemacht hat, war so welthaltig und so weitläufig, sowohl in den Räumen wie in den Zeiten, dass Gerhard Meyers Werk in meiner Wahrnehmung sehr viel weniger provinziell ist als das Werk von Autoren wie beispielsweise Max Frisch, denen nicht so gut zu sprechen war, der ständig einen Kampf mit dem schweizerischen Staat führte und dadurch oft, ohne es zu wollen, etwas Enges bekam. Bei Meyer gab es diese Enge nie.
Inwiefern decken sich da Künstler, Individuum, Mensch, Werk einfach zu einer Einheit? Ich frage etwas rhetorisch, aber es ist ganz schwer auseinanderzuhalten, nicht wahr?
In der Tat. Also ich habe das Gefühl, wenn man an Gerhard Meyer denkt und ihn trifft, in Kenntnis seiner Werke, dann sieht man Figuren der Werke vor sich gehen. Er hat einem auch hin und wieder das Vergnügen eingeräumt, mit ihm einen Stadtspaziergang zu machen und legte es dann so an, dass man bestimmte Wege, die die Figuren seines Werkes gehen, zusammengehen konnte. So dass der Mensch und das Werk ineinander überflossen. Aber natürlich war das Werk in einer Weise über die Realität hinausschießend und überirdisch, wie es der Mensch, den man traf und den man schließlich anfassen konnte, nicht war. Denn das Interessante an Meyers Werk ist ja, dass es eine Verbindung extremster Gegensätze ist. Es ist alltäglich bis ins Kleinste. Es kommen die Gegenstände des Hauses vor, in dem er wohnte, die Uhr, die Blumen seines Gartens. Aber Meyer hatte das Vermögen, durch seine Inventionsgabe und durch die unendlich verbindende Kraft seiner oft sehr langen, spiralartigen Sätze, dieses Irdische fast mystisch, ins Überirdische aufschweben zu lassen, so dass man in Amrein war, aber hinüberblickte nach Russland, hinüberblickte in die Vergangenheit, eigentlich mit Toten sprach, die ganz lebendig sich umdrehten und einem Blatt nachguckten. Das waren wundersame Effekte, wie Gerhard Meyer sie natürlich nur in seinem Werk erzielen konnte und nicht als Person.
Machen wir jetzt nochmals einen Schritt zurück an die Anfänge von Gerhard Meyer, an die Anfänge des Schriftstellers Gerhard Meyer. Er hat wie viele andere mit Gedichten angefangen, mit der kleinen Form. Und eines dieser Gedichte, es stammt aus dem Jahr 1964, ist im ersten Band, der von ihm herausgekommen ist, damals »Das Gras grünt« zu finden. Und dieses Gedicht heißt »Ich sah«.
Ich sah. Ich sah, wie die Häuser die Farbe verloren und sah, wie der Himmel die Farbe behielt und sah, wie man stirbt und wie man geboren, wie sommers die Ströme ihr Wasser verloren und wie man gläserne Marmeln verspielt.
Es ist eigentlich erstaunlich, wie viel Andreas Isenschmidt da schon versammelt ist von dem, was Sie jetzt eben gesagt haben. Also wir haben die beständige Natur, die Endlichkeit des Gegenständlichen, der Häuser, das Leben an und für sich und das Schicksal. Also kann man sagen, dass bei Meyer, wie vielleicht auch bei anderen Autoren natürlich das oft der Fall ist, sehr viel in Nuze schon da war, ganz am Anfang?
Ich glaube, das kann man sagen. Ich war auch wieder verblüfft, als ich jetzt dieses Gedicht mit anhörte. Das Sehen kommt drin vor. Er und seine Figuren haben sich immer als Augenmenschen bezeichnet. Der Himmel kommt drin vor, den er in unzähligen Variationen über seine Figuren gewölbt hat. Der Tod kommt drin vor, der ein ständiges Thema war. Und die Jahreszeiten kommen drin vor, die er in eine sehr, sehr aparte Weise in eine Zeittheorie, in eine poetische Zeittheorie hineingedacht hat. Ich glaube, es ist bei ihm so, dass von Anfang bis Ende eigentlich immer alles da war. Dass er aber natürlich, als er seine Romane zu schreiben begann und insbesondere als er als 62-Jähriger den ersten Teil seiner Bauer- und Bindschädler-Reihe veröffentlichte, eine Form gefunden hat, die ihm noch adäquater war, als es die Form der frühen Gedichte gewesen ist, über die ich damit nichts Negatives gesagt habe. Aber in den Romanen kommt eine Welt zum Blühen, die auf ihre Weise vollkommen unvergleichlich ist. Und ich glaube, das ist oft das Kennzeichen eines wirklich großen Autors, dass er nicht Bücher schreibt, die ein bisschen so sind wie andere und ein bisschen so sind wie die Realität und ein bisschen so sind wie Journalismus, sondern einen Kosmos ganz eigenen Rechts auf die Beine stellen. Und das hat Gerhard Meyer getan. Man betritt seine Welt und man weiß, durch den Klang der Sätze, nach vielleicht 5 Zeilen immer, das kann nur Gerhard Meyer sein, wenn man ein Ohr hat für Sätze. Und man weiß durch die Bestandteile dieser Welt und durch die Transparenz, die in ihr erzielt wird, auch nach kurzer Zeit, das ist die Welt Gerhard Meyers. Das ist ganz eigentümlich, wie bei großen Malern gibt es das ja auch, Georges Latour zum Beispiel, Vermeer. Man sieht einen Winkel und weiß sofort, von wem das ist.
Können Sie noch etwas konkreter sagen, was der Kosmos eigenen Rechts ist bei Gerhard Meyer? Es ist natürlich enorm schwierig, weil wirklich diese Texte sprechen extrem für sich selbst und die wollen auch gar nicht paraphrasiert werden. Aber trotzdem, könnte man das nochmals in Bezug vielleicht zu etwas anderem setzen oder könnte man das noch konkretisieren?
Man kann Bestandteile dieses Kosmos nennen. Es wird in diesen Büchern sehr oft spaziert an konkreten Orten, Olten, Amrein. Es wird in diesen Büchern sehr oft Besuch empfangen. Das Zusammensein ist wichtig und das Erinnern an anderes Zusammensein und beim Spazieren das Erinnern an anderes Spazieren. Durch diese Situation, denn es wird da nicht alleine spaziert, es sind meistens 2 Leute miteinander unterwegs, kommt der Dialog und das Gespräch in diese Bücher hinein und das ist ein weiteres ganz wichtiges Element, wobei man sagen muss, dass die Dialoge bei Meyer mit den Dialogen in der realen Welt ganz wenig zu tun haben. Das ist eher ein sozusagen monologisches Denken verteilt auf 2 Stimmen, die sich aufeinander einschwingen. Weitere Elemente dieser Welt sind die Kindheit, die sehr oft vorkommt und Gerhard Meyer konnte von seiner eigenen Kindheit als dem Einssein mit den Bäumen und den Heugümpern schwärmen. Es kommt weiterhin vor das Christentum. Gerhard Meyer sagte jedem, der es hören wollte, meistens mit dem Zusatz, das sticht euch jetzt vielleicht in den Ohren. Er sei ein Christ von Haus aus, wobei sein Christentum gar nichts Frömmlerisches hatte, sondern, vielleicht darf man sagen, eine Paradieseserwartung enthielt. Und aus all diesen Bestandstücken, Spazieren in Amrein, Besuch empfangen, in der Gegend von Amrein zu Hause sein, entwickelt er gleichzeitig etwas, das an den schönsten Stellen dieses Werkes mystisch aufschwebt. Und dann kommen 4, 5 Dinge zusammen und die Sache wird sehr, sehr durchsichtig. Es können dann Sätze auftauchen, wie beispielsweise der folgende, den ich mir heute Morgen herausgeschrieben habe. Meyer spricht vom Geschichtsbewusstsein, dass Kastanienbäume haben, wenn sie blühen und der Wind drin ist. Das muss man sich mal geben. Kastanienbäume haben ein Bewusstsein, und zwar ein Geschichtsbewusstsein. Und da sieht man, wie Meyer arbeitet. Er spricht den Menschen Pflanzliches zu, den Pflanzen Menschliches zu, nämlich Geschichtsbewusstsein, und er mischt das durcheinander, indem er beispielsweise in einem nächsten Abschnitt dann die Bäume tanzen lässt, einen kindlichen Spitzentanz anheben lässt oder scheinbar anheben lässt, denn fast alles bei ihm ist nicht in der eindeutigen Zuwendung der direkten Rede gesagt, sondern, und damit komme ich zu einem letzten Bestandteil dieses Kosmos, in der indirekten Rede gehalten, wodurch ein Schweben hineinkommt, ein Echoton hineinkommt, und so schafft er dann diese ganz tollen mystischen Stellen, wo jedes Ding mit jedem in irgendeinem Zusammenhang steht und alle Dinge aufeinander echoartig antworten.
Könnte man sagen, dass rein formal diese indirekte Rede, der Konjunktiv, der damit auch verbunden ist, natürlich ein Spezifikum ist für Gerhard Meyers Schreiben. Das unterscheidet ihn vielleicht etwas und macht ihn ganz eigen auch auf dieser Ebene.
Nun, es gibt viele Autoren, die die indirekte Rede gepflegt haben. Thomas Bernhard, mit dem man ihn verglichen hat, fälschlicherweise, wie ich meine. Bei ihm ist die Art, wie er indirekte Rede anwendet, wirklich ganz eigentümlich verbunden mit der Erzeugung dieses auf Hörensagen, auf Zitieren, auf Wiedererwägen beruhenden Echoraumes, den er erstellt in seinem Werk. Verbunden auch übrigens oft damit, dass er nicht ich sagt, sondern man. Er hat eine Auffassung, die den Menschen nicht wie die Aufklärung als hochbewusstes, tätiges, kraftvolles, der Einsicht tätiges, fähiges Subjekt sieht, sondern den Menschen eher klein macht, ihn neben das Gras rückt, ihn passiviert, also horchend, aufnehmend, vor Augen bekommend sieht. Und das spiegelt sich dann wieder in diesem Mann und in diesem Reden, dass er auf anderes horcht und das wiedergibt und sich daran erinnert, statt kräftig vor sich hinzureden. Und so ist im Konjunktiv ein ganzes Menschenbild und eine ganze Weltsicht mit drin.
Möchte noch zurückkommen aufs Paradies nochmals. Inwiefern ist das ein irdisches Paradies, das dann irgendwie transzendiert und schon ein jenseitiges, mindestens zur Hälfte, wenn man jetzt das letzte Buch nimmt, das Epitaph an seine Frau, der Dialog mit seiner verstorbenen Frau, in Ob die Granatbäume blühen. Inwiefern verbindet er da quasi ein Stück Himmel auf Erden und umgekehrt miteinander?
Man kann es zunächst ganz poetologisch mal auseinandernehmen. Er verwendet in diesem Gespräch, das er in seinem letzten Buch mit seiner Frau geführt hat, einen biblischen Text, das Hohelied. Und die Ansprache an seiner Frau, die er spricht, besteht aus Texten des Hohenliedes. Die Antwort, die die Frau gibt, besteht aus solchen Texten. Der ganze Titel, Ob die Granatbäume blühen, ist ein Zitat aus dem Hohenlied. Und so kommt eine transzendente christliche Dimension in dieses Schreiben hinein. Aber man muss nicht über Transzendenz reden. Man stellt sie her, indem man Bibel zitiert. Bibel wird auch ganz ausgiebig zitiert, beispielsweise in einer der berührendsten Passagen am Ende von der Ballade vom Stein, wo Bauer stirbt, und ganz lange Passagen aus dem Psalmen direkt in den Text hineingeschaltet werden. Das ist eine Weise, wie die Realität auf Jenseitiges durchsichtig gemacht wird. Die andere ist gegeben durch Meyers große Fähigkeit, Glückserfahrungen, Intensitätserfahrungen, Erfüllungserfahrungen zu erleben und ihnen sprachliche Heimat zu geben.
Was passiert genau, wenn diese zum Teil alttestamentarischen Texte eben in diesen Kontext, dieser Poesie, sage ich mal, die Romane sind ja eigentlich auch vor allem Poesie, gelangen. Das gibt ja auch ein Spannungsverhältnis.
Das gibt ein Spannungsverhältnis, und Meyer hat sich überhaupt keine Mühe gegeben, musste sich auch keine Mühe geben, dieses Spannungsverhältnis irgendwie durch kunstvolle Übergänge oder Hobeleien zu glätten. Er hat beispielsweise in der Ballade vom Schneien den Bibeltext hineingeschaltet. Das heißt, die eine Figur nimmt die Bibel, schlägt sie auf, liest vor. Wenn sie am Ende der entsprechenden Stelle ist, kommt ein Absatz und dann erzählt die gleiche Figur weiter von einer Reise. Bauer erzählt von einer Reise, die er durchs Heilige Land gemacht hat. Und auch hier ist Meyers Arbeitsweise interessant. Das ist natürlich ein Text, der Gegenwartserfahrung aufs Biblische öffnet und auf heilige Erfahrungen öffnet. Es ist aber zugleich fast ein Reisebericht einer Reise, die das Ehepaar Meyer wirklich gemacht hat. Und so hat er auch im letzten Buch sein Prozedere in Gang gesetzt. Er hat Dankesreden, Reisen, Preisentgegennahmen in diesen Text, der zugleich dem Dialog mit seiner toten Frau diente, einfach hineingeschnitten. Und diese irdische Rückkopplung all seines Schreibens, verbunden auch mit oft ganz einfachen, erdigen, schweizerisch gefärbten Worten, hat verhindert, dass dieses Wegschweben ins Überirdische irgendwas Halbseidenes, Rosarotes bekam. Hatte es bei ihm nie.
Also man kann ihn nicht als Harmoniker abtun. Man kann nicht sagen, da spricht ein Idylliker und das ist auch pathetisch. Das ist das Verrückte. Das stellt sich alles nicht ein. Das kann er vermeiden. Weshalb?
Jemand, der so viel von Tod spricht, ohne den Tod zu idealisieren, ohne ihn aber auch einfach als Endstation hinzustellen, und jemand, der so oft von Selbstmördern spricht, alle seine Romane sind bevölkert von Selbstmördern, die aber auch wieder in seinen Büchern weiterleben können, der ist, glaube ich, gegen die Idylle gefeit. Und er ist zweitens gegen die Idylle gefeit eben durch diese Rückbindung an ganz konkrete irdische Sachen. Ich meine, Blumen so beschreiben, wie Meyer das tut, mit einem quasi botanischen Blick, ist eben was anderes als blaue Blumen zu beschreiben.
Wo war eigentlich sein Platz in der Gesellschaft, auch in der Politik? Er stand ganz am Rande. Weshalb wohl? Und was hat das bewirkt? Das hatte wohl auch Vorteile, denke ich.
Also er hat sich auf Distanz gehalten zu dem, was man mit einem etwas dämlichen Schlagwort engagierte Literatur nennen möchte. Er hat nichts davon gehabt.
Es war ja eine bewegte Zeit, die 70er Jahre, die 80er Jahre, nicht?
In der Tat, aber das ging an ihm vorbei. Er hatte eine eigene Welt und als er es einmal versucht hat im Land der Winde, dem vierten Band der Bauer-Binschädler-Reihe, da gibt es Passagen über die Perestroika, die halte ich nun für die weniger überzeugenden in seinem Werk. Sein Ort in der Gesellschaft war bei ihm selber. Man ging zu ihm hin, unzählige Leute haben ihn im Niederbieb besucht und er hat diese Welt, in der er und sein Werk ganz nahe beieinander wohnten, für alle, die hinkommen wollten, geöffnet. Das reichte ihm und das reichte seinen Lesern erst recht.
Noch ein Wort zu seinen Dichterkollegen. Das begann bei Peter Handke. Er hat aber dann auch referiert auf Größen der Weltliteratur wie Tolstoi, Proust und so weiter. Simon, die sind auch allgegenwärtig. Was haben die für eine Funktion da?
Ja, das haben wir viel zu wenig erörtert. Claude Simon und sein Roman Das Gras spielt eine Rolle. Gras spielt auch bei Gerhard Meyer eine Rolle. Prousts Umgang mit Zeit spielt eine Rolle. Und die Figuren aus Tolstois Krieg und Frieden treten in Meyers Büchern auf, wie Figuren, die man gestern noch in Niederbieb hätte kennenlernen können. Also er führte ein Leben der allergrößten und existenziellen literarischen Passion. Und er hat das aber in große Leichtigkeit verwandelt, indem er fast naiv diese Figuren eben bei sich vorüberkommen ließ, mit ihnen reden konnte, nach ihnen rufen konnte, sich fragen konnte, was die wohl gemacht hätten in der und der Situation. Das war seine Art, seine literarischen Erweckungserlebnisse, um es etwas simpel zu sagen, in seine Literatur hineinzunehmen. Und da stehen eben neben den Menschen und den Gräsern auch die Figuren aus Tolstoi.
Zum Ausklang hören wir uns noch eine Passage aus einer Lesung Gerhard Meyers aus seinem Roman Land der Winde an. Dieser ist 1995 erschienen. Darin fällt unter anderem der Satz, Kunst sei auf einem schwarzen Schimmel zu reiten. Wie hat dies, als abschließende Frage Andreas Isenschmidt, wie hat Gerhard Meyer an diesem Widerspruch gearbeitet?
Kurz mit dem schwarzen Schimmel. Indem er dem Tod ein Schnäppchen schlug und die Toten lebendig in seinen Werken auftreten ließ und den Lebendigen den Tod immer schon zeigte, auch in seinen Werken.
Andreas Isenschmidt, vielen Dank für dieses Gespräch über Gerhard Meyer, der gestern gestorben ist. Zum Verständnis jetzt dessen, was jetzt noch hören werden aus Land der Winde, dieses Bauer, der Freund des Erzählers Binschädler, ist eben verstorben. Binschädler besucht Katharina, die Witwe Bauers. Der Akzent liegt eben auf der Kunst, wofür der verstorbene Gerhard Meyer mit Leib und Seele lebte.
Ich dachte an die große Neva und dass sie nun dahin fließe unter dem Sternenzelt, wie sie immer dahin geflossen sei, und sagte mir, dass St. Petersburg immer noch an der großen Neva liege und dass es weiterhin dort anzutreffen sei, wenn ja zu guter Letzt wohl auch bloß noch als Ruine. und erinnerte mich an die Schwalben und an die Fischreiher, die gelegentlich den Landstrich überquert hatten. Und über all dem lag der große Klang, der aus dem Sternbild der Jagdhunde herzukommen beliebt, nach Bauereben, wo der Herr über die große Neva, St. Petersburg, die Schwalben und Fischreiher mit trockenen Fingern der Spiral des Nebels entlang streicht, dass es wieder hallt bis an die Ränder der Welten. Und ich sagte mir, dass auch Kaspar Bauer über die Sterne hinweggeschritten sein musste, über jene, nach welchen die Leute geschaut hatten, während die Raketen abgeschossen wurden auf der großen Matte des Eierhändlers, dort, was früher die großblütigen Vergissmeinnicht gab. Katharina häkelte an ihre Decke, gelegentlich aufschauend, Fried auf dem Gesicht, als wüsste sie nun den Kaspar zu Hause und wohl versorgt. Ich sagte zu Katharina, dass ich in Solothurn einen Zwischenhalt gemacht, mich in der St. Ursenkathedrale unter die Kuppel gestellt und in deren Zenit geschaut und dabei an Kaspar gedacht hätte und dass mich diese Stuckaturen, diese gipserne Welt der St. Ursenkathedrale beeindruckt hätten und dass ich den Geruch des Gipses deutlich abbekommen, als ich vor dem Bildnis Thomas des Zweifels gestanden hätte, wo Jesus diesem seine Wunde in der Seite aufzeige, worauf ich dann in die Jesuitenkirche gegangen sei, auf deren Dach die Steinheilige stehe, die genau nach Paris schaue, während beim Kunstmuseum der Blick des bronzenen Josef Joachim, Volksschriftsteller aus Kestenholz, bescheiden nach Kestenholz gerichtet sei, und ich erwähnte, dass in der Jesuitenkirche auch diese Gipswelt dominiere, dass auch dort Gipsblumen blühten, aus gipsernen Ranken heraus, und dass diese Gipsvegetation sich quasi im Grußenklang wiege, der eben nach Kaspar aus dem Sternbild der Jagdhunde herrühre, und fügte bei, dass sich in der Jesuitenkirche die Orgel ganz oben unter der Decke befinde und es einem ein Anliegen sein müsste, einmal einem Konzert in der Jesuitenkirche beiwohnen zu dürfen, denn die Akustik in diesem Gipsraum drin, in dieser Vegetation aus Gips, müsste vermutlich großartig sein. Ich erwähnte, dass mir Kaspar erzählt habe, dass er immer, wenn er nach Solothurn gekommen sei, jeweils die Jesuitenkirche aufgesucht habe, um sich dem Gezirpe aus dem Getriebe des Kosmos auszusetzen, das er zum ersten Mal in der Kirche zu Raron habe wahrnehmen können, an deren Südfassade Rainer Maria Rilke liege, welcher das Licht und den Wind von Raron geliebt, so dass er sich testamentarisch ausbedungen habe, dereinst dort liegen zu dürfen, hoch über dem Runental, um jeweils dabei sein zu können, wenn der Sommerwind aufkomme, das Sommerlicht sich wieder ergieße und die Grillen ihre Gesänge aussenden würden, Klänge, die sich eben vermischen müssten mit dem großen Klang aus dem Sternbild der Jagdhunde. Und ich sagte, dass ich danach durch das Bildtor gegangen, nachdem ich durch die Kurzengasse geschritten sei, an welcher die Buchhandlung Lütti liege, wo ja Kaspar als Jüngling immer wieder seine Bücher eingekauft habe, sich von der Schwester des Inhabers bedienen lassend, die Gertrud geheißen, und sich jeweils in kleine Dispute über Thomas Mann habe verwickeln lassen, über Hermann Hesse, Wichert, wobei sie zu Thomas Mann eigentlich ein gespaltenes Verhältnis gehabt habe, zu dessen Schreiben zumindest. Übrigens, an der Gulzerngasse sei ja auch das Haus mit der Tafel, die an Robert Walzer erinnere, denn hier habe dieser einmal gehaust, als er in Solothurn gearbeitet habe. Er sei viel unterwegs gewesen, dieser Robert Walzer, sodass also auch er die gipserne Welt der Jesuitenkirche habe mitbekommen müssen und auch jene der St. Ursenkathedrale, wobei sich diese gipserne Welt eben in diesen Kirchen drin befinde, außen herum dominiere der Jurastein, aus dem sie aufgebaut seien, Kalkstein des Juras, aus dem auch Kaspars Grabstein gefertigt sei und aus welchem Milliarden von Grabsteinen herzustellen wären, wenn es sein müsste. Denn dieser Jura erstrecke sich vom Süddeutschland über die Schweiz bis nach Frankreich hinein, und zwar in mehreren Ketten. Aus dem Jura stammten ja auch die Musikdosen. Übrigens gäbe es im Schloss Blumenstein zu Solothurn eine Sammlung von Musikautomaten und man wisse von Kaspar, dass er sich dort häufig in den Hof dieses Schlosses begeben habe, denn er habe diesen Hof an zwei Seiten umstanden von Fassaden gemocht, wie er überhaupt die Liegenschaft Blumenstein gern gehabt habe, aufgebaut ihrerseits auch wiederum aus Jurastein, diesem Kalkstein, der durchdrungen sei von Sonnenlicht und der sich dann unter dem Einfluss der Witterung grau verfärbe, während durch dieses Grau hindurch immer auch wieder so etwas wie Sonnenlicht zu dringen vermöge. Katharina häkelte indessen an ihrer wollenen Decke weiter, dabei quasi in Wolle praktizierend, was Kaspar vom Roman erwartet hatte, eben, dass er gewissermaßen einem Teppich zu entsprechen hätte, handwerklich gefertigt mit Motiven und Farben, die sich wiederholten, in Entsprechungen und Anklängen, sodass sich ein Ganzes ergebe, ein Abbild des Lebens, denn auch dort wiederholten sich Gestimmtheiten, Situationen, ganz abgesehen von den fixen Wiederholungen des Herzschlages zum Beispiel, des Ein- und Ausatmens, des Schlafens und Wachens, des Essens und Hungerns, des Aufnehmens und Ausstoßens. Ich sagte zu Katharina, dass ich auch ins Kunstmuseum gegangen sei, um mich vor Albert Ankers Mädchenbildnis auf rotem Grund hinzustellen, in der Hoffnung, dessen Verwandlung ebenfalls mitzubekommen, von der Kaspar geredet habe, wenn er auf dieses Mädchen zu sprechen gekommen sei, indem sich dieses Mädchen auf rotem Grund für ihn, Kaspar, regelmäßig in das Meretlein verwandelt habe, sodass also das Mädchen auf rotem Grund plötzlich auch einen Totenkopf, Kindertotenkopf in Händen gehalten habe und eine weiße Rose. Und ich erinnerte daran, dass Kaspar dieses Meretlein als ein Stück von sich selbst empfunden habe, nach seiner Rede aus dem Grabe zu schließen, das nicht zu leben, dafür aber Forellen abzurichten und Leute zu betören verstanden habe. Und so sei es nicht verwunderlich, dass er den Kindern geglaubt, auch seiner Enkelin, die gesagt habe, Kunst sei, auf einem schwarzen Schimmel zu reiten. Was doch eigentlich aufzeige, dass es Kunst im Grunde genommen gar nicht geben dürfte, obwohl sie eben doch gebe, dass sie ihrerseits vielleicht ein Klang sei, der sich gewissermaßen aus dem großen Klang herausgelöst habe, also ein Nebenklang des großen Klangs, der aus dem Sternbild der Jagdhunde komme, nach Kaspar eben, wobei hier die Kunst schlechthin gemeint sei, nicht etwa nur die Musik, die vielleicht die Königin der Künste sei, was Katharina kopfnickend bestätigte, während sie immer noch an ihrer Decke häkelte, die von Blautönen beherrscht war, im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen, die mehrheitlich indianische Töne aufwiesen.
Gerhard Mayer in einer Archivaufnahme aus seinem Roman Land der Winde, erschienen bei Suhrkamp. Im Zitglocke Verlag gibt es eine Werkausgabe. Das war Reflexe zum Tod des Schweizer Schriftstellers Gerhard Mayer. Er ist gestern im Alter von 91 Jahren gestorben. Auf Wiederhören, sagt Heini Vogler. Am Freitagabend, 27. Juni, können Sie in der Passage 2 Selbstzeugnisse und Textproben aus Gerhard Mayers Werk hören. Die heute verschobene Sendung über die erste Spielzeit des St. Galler Schauspieldirektors Tim Kramer senden wir übermorgen Mittwoch, 25. Juni, in Reflexe hier auf DRS2.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.